Könntest du dir vorstellen, dass Jesus für dich betet? Wie würde das wohl sein? Was würde er wohl beten? Es gibt tatsächlich einen Text, den wir zusammen anschauen möchten heute Morgen, der uns das genau zeigt. Aus Johannes 17, die Verse 20 bis 26. Da betet Jesus aber nicht nur für diese allein, das heißt die Jünger, bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das längste Gebet, das wir von Jesus haben. Es wird häufig das hohe priesterliche Gebet genannt, Johannes 17. Und es ist auch verständlich, weil man hier sieht, wie Jesus eine Art Mittlerrolle einnimmt zwischen den Jüngern und Gott dem Vater. Er ist dazwischen. Das Gebet vermittelt einen Einblick auch in die Gedanken Jesu. Und sein Herz, was ihn beschäftigt hat, was ihm wichtig war. Man sagt manchmal, dass die anderen Evangelien uns zeigen, was Jesus getan hat. Und dass Johannes uns ganz besonders zeigt, was er gedacht hat, was er gefühlt hat. Seine Seele. Johannes 17, dass Jesus an dieser Stelle betet, ist mehr als verständlich. Wenn wir das Evangelium durchblättern, dann merken wir, dass wir hier an einer entscheidenden Stelle stehen. Jesus hat gerade Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert. Und im Prinzip verabschiedet er sich. Judas ist gerade in die Nacht gegangen, um ihn zu verraten. Sie werden gleich aufbrechen zum Garten Gethsemane. Er wird gefangen werden. Verurteilt, gekreuzigt. Das weiß Jesus alles. Und hier, wenige Stunden vor seinem Tod, betet er nochmal. Dass Jesus betet, ist verständlich in dieser Situation. Aber was er betet, ist doch ein bisschen überraschend. Zunächst in den ersten 5 Versen von Kapitel 17 betet er für sich selbst, was man ja auch erwarten würde. Später betet er zum Beispiel im Garten, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Allerdings betet er hier, in Kapitel 17, Herr, Vater, lass mich dich verherrlichen. Das ist sein Wunsch. Und er betet nicht nur für sich selbst, sondern er betet dann für seine Jünger. Obwohl für ihn die schwerste Stunde ansteht, denkt er an seine Jünger. Und dann betet er sogar noch für die, die durch das Zeugnis der Jünger später zum Glauben kommen werden. Und das sind wir. In diesem Gebet, in Kapitel 17, geht es unendlich viel zu entdecken. Also es ist wirklich ein Wahnsinnskapitel. Es ist ganz spannend, dass wir das überhaupt haben, das Kapitel. Offensichtlich hat Jesus laut gebetet, dass die Jünger das gehört haben. Er hätte auch leise beten können. Aber anscheinend wollte er, dass die Jünger genau das hören. Und sie haben es gehört, sie haben es behalten, sie haben es aufgeschrieben, sodass wir es lesen können. Was wollte Jesus hier im Gebet auch uns mitgeben? Es gibt so vieles, was er mitgibt. Zum Beispiel, was ist Gebet? Wenn wir das Kapitel 17 durchlesen, merken wir, Gebet ist nicht nur, dass wir Gott informieren, was uns noch fehlt. Oder gute Ratschläge erteilen, das und das solltest du noch tun, weil ich kann es ja nicht. Ganz im Gegenteil, es ist so ein Zwiegespräch, wo Jesus gleichzeitig darauf baut und davon ausgeht, der Vater wird seinen Plan erfüllen. Er ist absolut zuversichtlich und gleichzeitig weiß, und ich muss meinen Teil beitragen. Und das beißt sich nicht, das gehört zusammen. Es ist nicht so, dass Gott macht es und ich lehne mich zurück, sondern Gebet ist ein Reden mit Gott über Verantwortung, Heils, Absichten Gottes. Das Ganze passt ganz organisch zusammen. Es ist ein Zwiegespräch innerhalb der Trinität. Es ist ganz spannend zu sehen, wie Jesus als Sohn mit dem Vater redet. Und die Themen, die Jesus wichtig sind, sind auch spannend. Es geht um Herrlichkeit, um Wahrheit, das Wort, Erkenntnis, Freude, Leben, Bewahrung. Das sind Dinge, die Jesus wichtig sind und das erfahren wir, weil er laut gebetet hat. Wie gesagt, es gibt wirklich unendlich viel, was man entdecken kann. Heute Morgen möchte ich auf drei Dinge eingehen. Das erste ist schlicht einfach die Tatsache, dass Jesus für uns betet. Das finde ich schon erstaunlich. Das finde ich überraschend, sehr ermutigend, sehr tröstlich. Wir verstehen das Opfer am Kreuz als Zeichen seiner Liebe, diese einmalige Handlung. Wir wissen, dass er wiederkommt und uns zu sich holt. Aber so in der Zwischenzeit fühlen wir uns manchmal vielleicht ein bisschen alleingelassen, ein bisschen vergessen. Aber dieses Gebet zeigt uns, dass Jesus auch jetzt an uns denkt. Er hat an uns gedacht, bevor er ans Kreuz ist. Und er vertritt uns weiterhin im Gebet vor dem Vater. Dieses Gebet ist ein Beispiel vielleicht für das, was wir im Hebräerbrief über seinen Dienst als Hohenpriester lesen. Da heißt es, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist eine fortwährende Aktion. Das ist nicht eine Sache, die nur einmal passiert ist bei der Bekehrung, sondern wir sollen jetzt weiterhin immer mit Zuversicht zum Thron treten, weil Christus da ist als Mittler, weil er uns einlädt. Jesus betet für diejenigen, die durch das Zeugnis der Jünger zum Glauben kommen werden. Und damit hat er für uns gebetet und betet für uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es fällt mir sehr schwer, das wirklich zu glauben. Und zwar Ich kann es mir vorstellen, dass er allgemein für die Gruppe der Personen gebetet hat, die mal zum Glauben werden. So wie ich bete für die verfolgten Christen in China. Es ist eine große Gruppe, ich weiß, die existieren, ich kenne die aber alle nicht. Es ist nicht wirklich so unmittelbar persönlich. So geht es mir häufig. Ja gut, Gott hat so die Welt geliebt, ja, die ganze Welt. Das kann ich mir noch halbwegs vorstellen, aber dass er mich persönlich damit gemeint hat, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist zu viel, zu groß, weiß ich. Das. Aber wenn er wirklich Gott ist und allwissend, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich so, dass er in dem Augenblick nicht nur für die allgemeine Gruppe gebetet hat, sondern an mich gedacht hat, an dich. Vor 2000 Jahren betet er für Günther, der mal später durch das Zeugnis der Apostel zum Glauben kommt. Wahnsinn. Jesus hat für dich gebetet, für mich gebetet. Es ist doch eigentlich immer extrem ermutigend, wenn wir hören, ich habe für dich gebetet. Ja, wenn wir mal irgendwie eine besondere Situation haben, es steht eine Prüfung an oder eine bestimmte schwierige Situation und dann hören wir, ja, wir haben für dich gebetet. Das ist eine echte Ermutigung, dass jemand an mich persönlich gedacht hat. Ich hatte mal ein Beispiel in Korntal beim Studium, ganz am Anfang noch, als ich da mal durchs Treppenhaus gelaufen bin, da kam der Rektor mir entgegen und sagte, Andreas, schön, dass du da bist. Das hat mich völlig, ich war ganz verunsichert. Woher weiß er, wer ich bin? Und was? Später habe ich erfahren, die Lehrer haben immer für die Studenten gebetet. Und zwar nicht als die Gruppe der Studenten, so allgemein, Herr, segne alle Studenten, die kommen, sondern die haben mit Namenslisten gebetet. Die kannten die Einzelnen. Und deswegen, als er mich gesehen hat, konnte er es gleich einordnen. Aha, weil er für mich speziell gebetet hat. Das hat mir total gut getan. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, ich wurde wahrgenommen. Ich bin wichtig. Bewegend. Und jetzt überlegen wir mal, dass der Schöpfer von Himmel und Erde, Jesus Christus, an mich denkt und für mich betet. Ich glaube, da haben wir alle viel Raum für Wachstum, um das zu begreifen, das zu verstehen. Wünsche ich mir. Jesus betet für uns. Das kann uns trösten und ermutigen. Und dann wollen wir aber weiterschauen. Das Zweite, was ich anschauen möchte, ist, und was genau betet er? Was ist ihm wichtig, wenn er an mich denkt? Er betet für Einheit. Vers 21, ich bete für sie, damit sie alle eins seien. Das ist dem Herrn wichtig, dass wir alle eins seien. Ist das ein Aufruf zur Ökumene? Zurück zur katholischen Kirche, die Reformation zurückdrehen? Dass es keine Spaltungen gibt? Sollen wir die Denominationen alle einstampfen, einschmelzen? Mennoniten, Baptisten, Methodisten? Und einfach nur noch Christen draus machen? Was Jesus genau meint, das erfahren wir hier auch tatsächlich. Es fängt damit an, für wen er betet. Was ist die Gruppe der Personen, an die er denkt? Er betet für alle, die durch die Botschaft der Jünger zum Glauben an ihm kommen werden. Das sind die Menschen, von denen er hier redet, die eins sein sollen. Damit ist klar, was Jesus nicht meint, ist, dass es einfach eine große Weltkirche geben soll, wo alle Religionen irgendwie zusammenkommen. Das ist nicht, was er hier mit Einheit meint. Er meint hier nur die Personen, die an ihn zum Glauben gekommen sind. Aber es bedeutet auch, dass er nicht das beschränkt auf die Menschen, die das gleiche Taufverständnis haben wie ich. Oder vielleicht die gleiche Endzeitvorstellung. Wir dürfen den Kreis nicht zu groß machen, aber wir sollen den Kreis auch nicht zu klein machen. Jesus betet für alle, die an ihn glauben, dass sie eins sind. Er bestimmt den Kreis. Er ist der Kreis. Nebenbei ist es ganz spannend, an der Stelle auch zu überlegen, dass die Jünger dieses Gebet hören. Ich glaube, das war für sie oder sollte für sie auch im Nachhinein eine unglaubliche Ermutigung sein. Denn was stand an? Eigentlich diese dunkle Nacht erstmal, dass alle ihn verlassen, dass alle versagen, dass alle verzweifeln. Und obwohl Jesus das wusste, betet er hier in absoluter Zuversicht für diejenigen, die aufgrund des Zeugnisses der Jünger noch zum Glauben kommen werden. Das heißt, er wusste, ja, die Nacht wird sehr dunkel sein, ihr werdet mich alle verleugnen und weggehen und versagen, aber das ist nicht das Ende, sondern ihr werdet wiederhergestellt und dann werdet ihr predigen und Menschen werden zum Glauben kommen. Und er ist so sicher und überzeugt davon, dass das so kommen wird, dass er schon mal für die betet, die zum Glauben kommen werden. Was ist es aber für eine Einheit? Kann er das näher erklären? Er tut es. Er sagt, die Einheit, die er sich vorstellt, ist wie du in mir und ich in dir. Wie der Vater in dem Sohn ist und der Sohn im Vater, so soll die Einheit sein unter allen, die später zum Glauben kommen. Nicht wirklich hilfreich, oder? Ich meine, wie soll man sich das vorstellen? Das ist so typisch Johannes, finde ich. Einfache Begriffe. Man denkt, ja, es ist leicht verständlich. Man kann es locker lesen. Das sind nicht schwierige Worte. Aber je länger man drüber nachdenkt, desto mehr merkt man, hä? Das wirft ja viel mehr Fragen auf. Ich verstehe es eigentlich nicht wirklich. Es kann wohl nicht so gemeint sein, dass das göttliche Wesen dann gleich ist. So, wenn wir über die Trinität nachdenken, sagen wir, Gott der Vater und Gott der Sohn sind von der gleichen Substanz, sind beides komplett Gott. Das ist die Einheit, eine Form von Einheit, die sie haben. Und das kann ja nicht die Einheit sein, die wir dann mit ihm und miteinander haben. Also wir werden immer Geschöpfe bleiben. Das ist klar. Aber diese Einheit, die er sich wünscht für seine Nachfolger, die später zum Glauben kommen, gründet auf dieser Einheit Gottes in sich selbst. Das bedeutet auf jeden Fall, dass es nicht eine Einheit ist, die wir einfach machen. Es ist nicht einfach, dass wir einen Verein gründen und das organisieren und dann diese Einheit darstellen. Sondern es ist eine Einheit, die einzig und allein aus dem Wesen Gottes zustande kommt. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt diese Einheit aus dem Wesen Gottes unter uns zustande, wenn wir an Jesus glauben? Vers 22 gibt uns einen Hinweis. Herrlichkeit. Es sagt, ich habe Herrlichkeit vom Vater bekommen und ich habe diese Herrlichkeit den Jüngern gegeben. Damit wir, die an Jesus glauben, eins sind, wie der Vater und der Sohn eins sind. Und dass wir in Einheit vollendet sind. Herrlichkeit ist der Schlüssel in diesem Abschnitt zum Verständnis der Einheit. Jesus hat Herrlichkeit vom Vater bekommen, er hat Herrlichkeit den Jüngern weitergegeben. Herrlichkeit, das ist so ein Begriff, ein Schlüsselbegriff in der Bibel, kommt überall vor, ist aber ganz schwer zu verstehen. Wir haben, glaube ich, viel mehr über Gnade und Sünde und Rechtfertigung. Da haben wir richtig an diese Begriffe gearbeitet und definiert und so gerungen um ein Verständnis. Und Herrlichkeit, das bleibt immer so ein bisschen schwammig, ein bisschen vage. Also mir geht es zumindest so. Aber wenn man schaut, was Herrlichkeit in der Bibel bedeutet, es gibt schon ein paar Dinge, die auffallen. Das eine ist, dass Herrlichkeit häufig mit Licht zu tun hat. Es ist was Helles, es strahlt. Und gleichzeitig ist Herrlichkeit auch die Summe der Eigenschaften Gottes zum Beispiel. Und ich finde das Bild vom Prisma hier extrem hilfreich. Wir haben Licht, ein weißes Licht, was einstrahlt. Das ist einfach die Helligkeit, das ist die Herrlichkeit. So, und was ist die Herrlichkeit? Aus was besteht die Herrlichkeit? Wenn es durchs Prisma gebrochen wird, dann sieht man auf einmal das ganze Spektrum an Farben. So sind die ganzen Eigenschaften Gottes in diesem Spektrum enthalten. Und wenn man die einfach alle zusammennimmt, ist es einfach ein helles Licht. Das ist die Herrlichkeit. Das ist ein hilfreiches Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist auch in der Schrift häufig der Name. Der Name einer Person ist wie eine Zusammenfassung des Charakters, der Eigenschaften. Und das ist die Herrlichkeit der Person. Beispiel dafür finden wir in 2. Mose 33, 34. Mose sagt, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott sagt, ich werde meinen Namen ausrufen. Der Herr, der Herr. Barmherzig, langsam zum Zorn, gnädig. Das ist die Herrlichkeit, die Summe seiner Eigenschaften, die in seinem Namen enthalten sind. Und diese Herrlichkeit hat häufig auch dann mit Größe, mit Herrschaft und Ehre zu tun. Lob und Anerkennung. Und dann schauen wir ins Johannesevangelium rein und wir merken, ja, für Johannes ist Herrlichkeit so ein Schlüsselbegriff. Ein ganz wichtiger Gedanke. Es fängt in der Einleitung an, das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und was besonders an seiner Herrlichkeit? Zwei Eigenschaften werden betont, Gnade und Wahrheit. Kapitel 2 lesen wir nach dem Wunder von Wasser zu Wein, dass Jesus dadurch seine Herrlichkeit anfing zu zeigen. Seine göttliche Macht zum Beispiel. Im Johannes finden wir dann häufig auch, dass Jesus aber nicht seine eigene Herrlichkeit in den Mittelpunkt darstellen möchte, sondern immer auch die Herrlichkeit des Vaters zeigen möchte. Und wir finden auch, dass Jesaja die Herrlichkeit des Messias sah, vor langer Zeit, und von ihm sprach. Das sind alles Stellen oder Beispiele dafür, dass die Herrlichkeit, die göttliche Herrlichkeit auch meint. Der Schöpfer, durch bestimmte Situationen und Handlungen wird dieser Vorhang zurückgezogen von der Menschwerdung, wo Gott sich klein gemacht hat und in eine menschliche Gestalt gesteckt hat. Manchmal wird der Vorhang leicht zurückgezogen und etwas von der Herrlichkeit kommt raus, so wie bei der Verklärung. Aber es gibt auch eine Herrlichkeit, gerade im Johannesevangelium, die eine andere Seite betont. In Kapitel 12, 23 sagt er, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn verherrlicht wird. Und er meint damit seinen Tod. Oder in 13, da heißt es, Judas geht hinaus in die Nacht, um Jesus zu verraten. Und er sagt, nun ist der Sohn verherrlicht. Durch Verrat, durch Verurteilung, durch Hinrichtung wird er verherrlicht. Das ist nicht mehr die Herrlichkeit des Schöpfers. Das ist jetzt eine andere Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Erlösers, des Dieners. Beide Formen der Herrlichkeit sind wichtig. Und das wird auch in diesem Gebet am Anfang dann aufgegriffen. Ganz am Anfang spricht Jesus in Kapitel 17 viel von der Herrlichkeit. Die Stunde ist gekommen, Tod. Verherrliche nun deinen Sohn. Durch Leid, durch Tod, durch Opfer. Damit der Sohn dich verherrliche. Und durch diese Tat der Erniedrigung und Herrlichkeit hat er Vollmacht bekommen, ewiges Leben zu geben. Das ist herrlich. Die Fähigkeit, Leben zu geben, zu schenken, das ist eine Herrlichkeit. Durch Tod und Auferstehung. Und was ist das Leben? Was ist ewiges Leben? Den Vater zu kennen, ihn zu erkennen, zu erfassen. Was sein Wesen, wer er ist. Und was ist sein Wesen und wer er ist? Seine Herrlichkeit. Jesus hat dieses Werk vollbracht und damit den Vater verherrlicht. Und nun soll der Vater ihn begleiten durch dieses Werk hindurch und danach in der Auferstehung verherrlichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal wünsche ich mir fast wieder so einen Paulus-Text. Auch kompliziert, aber so linear. So, wenn ein Punkt abgehakt ist, dann kommt der nächste. Und hier, das dreht sich alles so im Kreis, in einem Kreis. Und man denkt, ah, das haben wir doch schon mal gehört. Und alles greift ineinander. Und manchmal verliert man ein bisschen den Überblick. Aber da ist eine Tiefe drin und ein Geheimnis, das ist einmalig. Aber es braucht beide Formen der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Schöpfers durch Wunder oder durch die Verklärung, so kurz aufgerissen. Und es braucht auch die Herrlichkeit des Erlösers. Größere Liebe gibt es nicht, als dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist Herrlichkeit. Sieg über Sünde, das ist herrlich. Und das geht nur durch die Erniedrigung. Die Wirkung und die Erkenntnis der doppelten Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus, sowohl seine Erhöhung, seine Erhabenheit, die Hoheit des Schöpfers, als auch die Erniedrigung des Erlösers, ist der Schlüssel zur Einheit mit Gott und mit einander, mit den Glaubensgeschwistern. Was führt zur Einheit? Es ist, wenn wir diese Herrlichkeit erfassen. Kennen wir Jesus in seiner doppelten Herrlichkeit? Sehen wir ihn als Schöpfer und als Erlöser? Sehen wir beides? Das brauchen wir, damit wir Einheit mit ihm und dem Vater haben. Und je mehr wir das erkennen, desto mehr werden wir auch miteinander Einheit erfahren. Und die Wirkung davon ist nicht nur auf uns begrenzt, sondern Jesus sagt, damit die Welt erkenne, dass der Vater mich liebt. Das soll uns prägen, damit wir selbst verändert werden. Vielleicht denken wir an 2. Korinther 3,18, dass wir, wenn wir die Herrlichkeit Jesu anschauen, selbst verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber auch, dass wir wiederum, so wie die Jünger, das Zeugnis weitergetragen haben, dass auch wir das Zeugnis weitertragen von der Herrlichkeit. Dass wir den Menschen erzählen, wie herrlich unser Herr ist, als Schöpfer und als Erlöser. Und dass die Welt dadurch Jesus erkennt. So betet Jesus für uns, dass wir eins sind durch die Herrlichkeit und ein Zeugnis sind für die Welt. Das ist vielleicht der Grund, warum wir hier noch auf der Erde sind. Ein Grund, dass wir von diesem Licht und dieser Herrlichkeit auch weitergeben, dass die Welt erkenne, dass der Vater den Sohn liebt. Das ist ein Auftrag für uns. Das wünsche ich mir, dass wir im nächsten Jahr auch da uns gebrauchen lassen, dass Gott uns da Möglichkeiten schenkt. Aber wir werden nicht für immer hier auf dieser Welt bleiben mit diesem Auftrag. Es gibt ein zweites Anliegen, was sich dann anschließt ab Vers 24. Und das ist, Jesus betet, dass wir bei ihm sein sollen. Es ist sehr schön. Vers 24 fängt damit an, Vater, ich will. Jesus sagt, Vater, ich will. So häufig im Johannesevangelium haben wir davon gelesen, dass Jesus sagt, was will der Vater? Und hier ist etwas, wo er ganz persönlich aus seinem eigenen Herzen herauskommt und sagt, aber an diesem Punkt, ich will. Und was will er? Dass wir bei ihm sind. Das ist ein schönes Gebet. Was ist eigentlich der größte Ausdruck von Liebe und Freundschaft, wenn wir miteinander unterwegs sind? Mit fremden Menschen brauchen wir irgendeinen Grund, zusammen zu sein. Vielleicht haben wir das gleiche Reiseziel, deswegen sitzen wir zusammen im gleichen Zugabteil. Weil wir halt beide nach Bonn fahren. Oder vielleicht eine bestimmte Aufgabe. Deswegen haben wir Arbeitskollegen. Da haben wir auch, sind wir zusammen, weil wir was zusammen machen müssen. Aber in einer guten Freundschaft, in einer Beziehung, die von Liebe geprägt ist, braucht man eigentlich keinen Grund. Es reicht einfach, dass wir zusammen sind. Und die Umstände, wo wir uns treffen, ist eigentlich zweitrangig. Ob bei dir oder bei mir zu Hause oder im Café, ist eigentlich egal. Uns kommt es darauf an, dass wir zusammen sind. Das ist das Entscheidende. Und genau so redet Jesus zum Vater über uns. Der Sohn, der die ewige Gemeinschaft mit dem Vater kennt, eine ungetrübte, perfekte, harmonische Gemeinschaft, sagt dem Vater, übrigens, ich möchte auch, dass die, die später glauben werden, bei mir sind. Einfach so. Es ist eine Ehre, dass Jesus für uns betet, dass er überhaupt unseren Namen kennt und an uns denkt. Und das ist für mich noch die Steigerung. Es ist unvorstellbar, dass der Herr, der Schöpfer sagt, man könnte ja sich noch vorstellen, dass er aus Mitleid vielleicht die Sünder rettet, damit sie nicht in die Hölle kommen. Da könnte er sie immer noch dann alle irgendwo in die Ecke stellen und sagen, ihr könnt im Vorraum bleiben, habt fürs Grobe gesorgt, das war auch schon mal eine große Tat und so, aber bleibt, kommt mir nicht zu nahe. Ein bisschen Abstand ist vielleicht ganz gesund. Aber so denkt er nicht, sondern er möchte, dass wir bei ihm sind. Das finde ich wirklich erstaunlich. Kein Staatschef auf dieser Welt interessiert sich für uns, möchte uns bei sich haben, weil er uns besonders mag. Doch der Sohn Gottes, der kennt uns bei Namen, mit Namen und möchte, dass wir bei ihm sind. Und betet dafür. Dass er uns wohl tatsächlich mag, kommt noch hier in dem Gebet auch dadurch zum Ausdruck, dass an zwei Stellen Jesus von uns spricht als von diejenigen, die der Vater ihm geschenkt hat. Vers 22 und Vers 24. Wir kommen gerade von Weihnachten. Weihnachten, warum schenken wir uns etwas? Ja, um dem anderen eine Freude zu machen. Damit es funktioniert, muss man den anderen ein bisschen kennen. seinen Geschmack, seine Lebenssituation vielleicht, was er braucht. Wenn wir ein völlig unpassendes Geschenk schenken, ist da wenig Freude. Im Gegenteil, das ist fast manchmal sogar eine Beleidigung. Das schenkst du mir? Du weißt doch genau, dass ich die Farbe Grün überhaupt nicht mag. Kennst du mich überhaupt? So kommt Stress durch Geschenke zustande. Um jemand eine Freude zu machen, muss man schon den anderen ein bisschen kennen. Seinen Geschmack treffen, seine Bedürfnisse, seine Wünsche. Und dann ist es eine Freude. Jesus sagt hier, der Vater hat seinen Geschmack getroffen durch dieses Geschenk. An zwei Stellen, die du mir geschenkt hast. Und er meint uns damit. Das ist schon erstaunlich. Er wollte uns als Geschenk und möchte uns für immer bei ihm dabei haben. Das ist ein Grund zum Staunen. Und dann stellt sich aber noch die Frage, wenn wir dann bei ihm sind, was machen wir dann? Werden wir dann Uno spielen? Werden wir endlich Zeit haben für die ganzen Hobbys, für die das Leben hier nicht gereicht hat? Immerhin heißt es ewiges Leben, viel Zeit. Sollen wir ihm dienen? Ich denke, ja, wir werden ihm schon dienen. Aber hier an dieser Stelle geht Jesus einen anderen Weg. Sein Wunsch für uns, wenn wir für immer bei ihm sind, ist, dass wir ihn in seiner Herrlichkeit schauen. Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema Herrlichkeit. Es dreht sich alles immer im Kreis. Jesus möchte, dass wir verstehen, wie groß er ist und wie gut er ist. Die Größe des Universums ist nichts im Vergleich zu ihm. Die Helligkeit der Sonne ist nichts im Vergleich zu seinem Glanz. Der größte Liebesbeweis eines Menschen ist nichts im Vergleich zu seinem Liebesbeweis am Kreuz. In allem ist seine Herrlichkeit größer. Und er möchte, dass wir endlich wirklich sehen, wie herrlich er ist. Ungefiltert. Ich finde es sehr tröstlich, weil noch leben wir hier auf der Erde im Glauben. Vieles ist uns verborgen. Gott ist uns oft der verborgene Gott. Wir verstehen seine Wege nicht. Vieles tut weh, vieles ist einfach komisch, unpassend aus unserer Sicht. Wir leben im Glauben oder vielleicht manchmal sogar mehr im Zweifeln als im Glauben. Aber sein Wunsch ist, dass wir da nicht bleiben. Sein Wunsch ist, dass wir da rauskommen und dass wir seine Herrlichkeit in der ganzen Größe sehen. Dafür hat er seinen Namen kundgetan. Bringt uns wieder zu 2. Mose, Mose auf dem Berg. Zeig mir deine Herrlichkeit. Wie? Indem Gott seinen Namen ausspricht, sein Wesen, wie er ist, das ist seine Herrlichkeit. Und Jesus möchte, dass wir diese Herrlichkeit erfassen, Gott erkennen, den Namen Gottes verstehen, seine Herrlichkeit erkennen. Das, sagt Jesus in Vers 3, das ist die Definition von ewigem Leben. Das ist ewiges Leben. Was ist unsere größte Hoffnung? Dass der Himmel perfekt sein wird, dass es goldene Straßen gibt, dass es nicht regnet, dass es warm sein wird. Das sind alles so die Umstände. Aber die Umstände allein werden nie reichen. Wir brauchen Erkenntnis Gottes, Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Erst das macht den Himmel wirklich ideal, perfekt, erstrebenswert. Warum ist das so? Ein Blick zurück in den Garten Eden zeigt es uns. Da war ja alles gut, oder? Die Umstände waren gut. Jeden Tag hieß es, und es war gut, und es war gut, und am Ende war es sehr gut. Aber eine Sache hat gefehlt. Anscheinend haben Adam und Eva die ganze Herrlichkeit Gottes nicht erkannt. Sie haben irgendwie gedacht, vielleicht ist an seinem Charakter etwas nicht ganz sauber. Die Schlange hat diesen Verdacht gesät, hat gesagt, ja, das mit dem Verbot, das kommt nur daher, dass er weiß, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie er. Dann werdet ihr sein wie Gott. Gut und Böse zu bestimmen. Und das hat was in ihnen geweckt. Ein Zweifel an der Güte Gottes. Ein Zweifel an seinem Charakter. An seinen Eigenschaften, an seinem Namen. Deshalb haben sie dann von der Frucht gegessen. Das heißt, die Umstände können so gut sein, wie sie wollen. Die können perfekt sein. Aber solange wir Gott misstrauen und seinen Charakter und seine Herrlichkeit nicht verstehen, bringt es alles nichts. Jesus betet, dass wir seine Herrlichkeit vollkommen erfassen. Nicht, dass wir ein einfaches Leben haben. Das hat Priorität. Der Himmel wird zum Himmel, vor allem dann, wenn wir endlich verstehen, dass er wirklich gut ist. Es ist interessant, dass Johannes, der das hier aufgeschrieben hat, auch derjenige ist, der uns in Offenbarung einen Ausblick am Ende schenkt von dem Zustand, endlich bei ihm zu sein und seine Herrlichkeit zu sehen. Die Parallelen zwischen Offenbarung 21, 22 und 1. Mose sind schon interessant. Es gibt einen Baum des Lebens, es gibt einen Strom mit Wasser. Also manches erinnert an den Garten. Aber neue Himmel, neue Erde sind mehr als nur eine Wiederherstellung eines ursprünglich guten Zustandes. Sondern es ist noch besser. Es ist eine Steigerung. Im Garten haben Adam und Eva die Herrlichkeit Gottes als Schöpfer gesehen. Im neuen Himmel, in Christus, sehen wir die Herrlichkeit Gottes als Erlöser. Damit sehen wir seinen Charakter und seine Eigenschaften in einer Art und Weise, die Adam und Eva vor dem Sündenfall gar nicht sehen konnten. Noch tiefer, noch reicher, größere Herrlichkeit, kann man sagen. Und das Wort Herrlichkeit kommt in diesen letzten Versen in Offenbarung 22 nicht vor. Aber wenn wir jetzt, nachdem wir das alles aus diesem Gebet gesehen haben, nochmal aufmerksam lesen, merken wir, hier steckt überall Herrlichkeit drin. Keinerlei Fluch wird mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Gott, der Schöpfer und Lamm, Gott als Erlöser. Seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Im Segensgebet des Hohen Priesters, sein Angesicht soll über euch leuchten. Herrlichkeit, das Licht soll strahlen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Sie werden den Charakter Gottes auf sich geprägt haben. Nie wieder zweifeln, nie wieder unsicher sein, ob Gott wirklich gut ist. Und Nacht wird nicht mehr sein. Sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und Lichts der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Strahlen, Licht, Herrlichkeit. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind die Aussichten. Dafür hat Jesus gebetet. Jesus betet dafür, dass wir für immer bei ihm sein und seine Herrlichkeit sehen. Amen.